Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Miriam Rossius. Zu Gast ist
Ines Geipel, Schriftstellerin, Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Zum Ende der Woche, das haben wir gerade in den Nachrichten gehört, ist Österreich als brisantes Thema ganz nach oben gesprungen. Heute Morgen konnte man noch von einer Regierungskrise sprechen. Wenige Stunden später scheint die aktuelle Koalition im Grunde schon Geschichte. Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache muss nämlich gehen. Er soll einer angeblichen russischen Millionärin öffentliche Aufträge versprochen haben als Gegenleistung für Wahlkampfhilfe. Ines Geipel, Sie sind regelmäßig in Wien. Wie sehr überrascht Sie dieser Skandal eigentlich?
Na, ich glaube, man sieht, wie diese scheinschicken österreichischen Politiker Politik machen. Und ich glaube, es ist doch ein echtes Lehrstück, wie rechte Politik in Europa aussieht. Also wie viel Fassade nach vorne und was in den Türen dahinter tatsächlich geschieht, also in dieser Unverhohlenheit, in dieser Korruptheit, auch in dieser Männlichkeit, also in dieser Bräsigkeit, das fand ich schon ziemlich abstoßend.
So ein bisschen klingt da durch, der schöne Schein könnte vielleicht auch ein, ich will jetzt nicht sagen selbstverständlicher Teil, aber vielleicht auch ein Teil des gesellschaftlichen Lebens sein. Meinen Sie, das ist dort spürbar und dass sich jetzt nicht nur politische Abgründe, sondern auch gesellschaftliche spiegeln in diesem Fall?
Naja, ich glaube, die Tradition, vor allen Dingen die politische Tradition in Österreich, mit der eingebauten Lüge zu operieren, die kennen wir. Da liegt einiges auf dem Tisch. Aber jetzt haben wir ja mal wieder etwas sehr Aktuelles. Und wenn ich da bin, das spüre ich schon sehr, dass die Gesellschaft sehr angefasst ist, dass es so ein mulmiges Gefühl ist von Veränderung, von Umbau, von politischem Umbau. Und ja, oft in diesem Prozedere Dinge nicht so greifbar werden, aber hier ist jetzt mal ein Bild da, ein reales Bild, wie Politik gemacht wird. Wir wissen etliches noch nicht, aber dass hier Wahlkampf beeinträchtigt werden sollte, gekauft werden sollte und damit Versprechen auch auf Staatsaufträge nach der Wahl gesetzt waren, also das sagt ja doch vieles.
Mhm. Soweit eine erste Einschätzung von Ines Geipel. In einer knappen halben Stunde schalten wir dann zu unserem Korrespondenten nach Wien, der dann auch berichten kann, was Strache selbst dazu sagt. Der will sich nämlich in diesen Minuten öffentlich äußern. Heute ist der letzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga und es ist noch alles offen, zum ersten Mal seit 10 Jahren. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, gehen die Bayern mit 2 Punkten Vorsprung in dieses Saisonfinale. Und sie haben auch noch ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, während Dortmund bei Borussia Mönchengladbach antreten muss. Ines Geipel ist im Studio. Auf wen hoffen Sie als deutschen Meister?
Ich weiß, dass das jetzt nicht schön ist, wenn ich sage, es ist mir egal. Ich wünsche dem neuen Meister alles erdenklich Gute. Ich habe mich viel zum Sport geäußert. Die Sache läuft, wie sie läuft. Und dass jeder Fußballfan jetzt wahrscheinlich Schwierigkeiten hat. Aber
damit müssen die leben. Aber da sehen Sie mal, wie voreingenommen wir hier in der Redaktion vielleicht sind. Nur weil Sie Leistungssportlerin waren, unterstellen wir, Sie interessieren sich für Fußball.
Ne? Ja, so ist es.
Dann versuche ich es mal mit einer anderen Frage. Gucken Sie Sport eigentlich noch, ob jetzt Fußball oder eine andere Sportart, einfach zum Vergnügen, der Unterhaltung wegen? Oder sitzt da schon der Gedanke an Doping immer auf der Schulter? Denn Sie sind ja seit vielen Jahren eben aktiv in der Aufarbeitung des Zwangsdoping-Systems der DDR.
Naja, es geht ja nicht nur um das Zwangsdoping, sondern es geht ja tatsächlich um die Realitäten auch des Sports. Und wir haben uns sehr viel dazu geäußert. Wir haben natürlich aus einer bestimmten Erfahrung heraus Vorstellungen gehabt, wie so ein vereinter deutscher Sport jetzt aufgestellt wird. Damit sind wir ziemlich baden gegangen. Man will diesen Schmäh, man will diese Art von Spiel, also diesen Business-Sport. Und insofern muss ich mich dazu auch nicht mehr äußern. Die Ernüchterung hören Sie heraus. Und ich finde es deshalb bitter, weil es natürlich eine Folge hat, weil es einfach immer wieder aus diesem Extremsport heraus sehr viele Opfer gibt. Und wir können es ja nicht erzählen, dass es diese Opfer ab pünktlich 89 nicht mehr gegeben hat. Wir bekommen das ja tatsächlich jeden Tag auf den Tisch, dass wir da nicht viel geschafft haben, aus diesem Effizienzsport rauszukommen und zu sagen, wir haben tolle Leute, die sollen ihr Ding machen, die sollen ihre Meisterschaften spielen, aber wir lassen sie in Ruhe und drücken sie nicht immer wieder in diese Chemieprogramme.
Sie haben jetzt zwei, dreimal erwähnt, eigentlich müssen Sie sich nicht mehr äußern, nicht mehr so viel darüber reden.
Und redet würden Sie denn,
das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern würden Sie denn wieder darüber reden oder mehr darüber reden, wenn Doping im Fußball kein Tabu mehr wäre?
Ja, in gewisser Weise ist es ja kein Tabu mehr. Wir wissen ja auch da, wie viel Chemie drin ist. Und es ist ein bisschen schade, dass in den letzten Jahren der investigative Journalismus aus dem Fußball so rausgegangen ist. Das System hat sich sehr zugezogen. Wir haben allerdings relativ viele Fälle, ja, von ehemaligen Fußballern, die zu uns kommen, absolut kaputt. Eigentlich weiß man alles, aber das Spiel soll laufen, also läuft es.
Dazu tragen wir dann an dieser Stelle auch noch ein Stück bei. Vielleicht können Sie sogar Argumente daraus ziehen, wenn wir den, vielleicht würden Sie es Vergnügungs-Unterhaltungs-überbezahlten Sportzirkus nennen. Weiß nicht genau, will Ihnen da auch nichts in den Mund legen. Aber was ich Ihnen und auch den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten möchte, das sind Gedanken, die sich unser Korrespondent in Bayern, Michael Watzke, gemacht hat. Denn ob man jetzt für Dortmund hofft oder für Bayern, das ist ja was anderes, als wer im Moment die besseren Chancen hat. Das sind eindeutig die Bayern. Und Michael Watzke, der hat einige gute Gründe gefunden, warum die Münchner das trotzdem nicht verdient haben, deutscher Meister zu werden.
Mein Sohn Jakob, 4 Jahre alt, ist begeisterter Außenstürmer des FC Alemannia München. Vereinsfarbe weiß-blau. Aber mittwochs beim Bambini-Training tragen fast alle von Jakobs Mitspielern ein rotes Trikot des FCB. Und Jakob auch, denn er ist der größte Bayern-Fan. Seit der kleine Mann auf dieser Welt ist, gab es keinen anderen deutschen Meister als den FC Bayern. Als Jakob gestern den Schlachtruf »Deutscher Meister wird nur der FCB« piepste, da sah seine große Schwester Josephine rot. »Hör auf«, rief sie wütend, »sie ist BVB-Fan, weil meine Frau aus Dortmund kommt.« Aber seit Josephine 2013 auf die Welt kam, gewann immer derselbe Münchner Verein. Jedes Jahr. Als müsste man jeden Tag Brokkoli essen oder in Nordkorea unter der Kim-Dynastie leben. Das kann doch nicht gesund sein. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich werde nicht den Fehler machen, mich auf die Seite eines meiner beiden Kinder zu schlagen. Wenn die beiden heute im Radio die Bundesliga-Konferenz hören, werde ich mit Josephine jubeln, weil Götze den BVB in Führung köpft. Und ich werde mit Jakob jubeln, weil Lewandowski die Bayern zur Meisterschaft schießt. Aber insgeheim hoffe ich, und verraten Sie das auf keinen Fall meinem Sohn, dass die Bayern verlieren, dass sie diesmal nur Zweiter werden, damit Jakob und Josephine lernen, das Leben ist Wandel. Mal gewinnst du, mal gewinnen die anderen. Auch in der Niederlage kann Größe liegen. Puh, das klingt arg pädagogisch, oder? Ist eh wurscht, die Bayern werden sowieso Meister, wie immer. Das ist Agmade Wiesen.
Sagt unser Korrespondent in München, Michael Watzke. Und Ines Geipel hier im Studio fand das durchaus amüsant.
Ja, natürlich, weil es natürlich auch klar sagt, dass der Fußball, wenn immer derselbe gewinnt, kein Spiel mehr ist.
In 8 Tagen wird das Europaparlament neu gewählt. Heute feuert sich die europäische Rechte selbst nochmal an. Der italienische Populist Matteo Salvini von der Lega Nord, der lädt am Nachmittag zur Großkundgebung nach Mailand. Unter anderem haben sich AfD-Chef Jörg Meuthen und die Französin Marine Le Pen angekündigt. Eine rechte Allianz quer durch Europa ist das Ziel. Ines Geipel, sehen Sie das als Beginn einer neuen Geschlossenheit der europäischen Rechten?
Naja, zumindest muss ja beunruhigen, dass die Rechten und das unter dem Begriff Europäische Allianz der Völker und Nationen, ja, das ist ja der Salvini-Begriff, wirklich in Mailand zusammenkommen. Und die Frage, die sich ja doch stellt, ist, wo ist die Allianz für Europa? Also die Rechten stehen auf mit ihrer ganz eigenen Vorstellung, dieses Europa umzubauen. Meuthen sagt es ja ganz klar, er will den europäischen Superstaat verhindern, was auch immer das ist. Ja? Und er formuliert oder die Allianz, die formulieren die Ansprüche eben auf die Spitzenjobs, also die EU-Spitzenjobs. Sie sind ja jetzt von dem, die EU zu zertrümmern, ein Stück weit abgerückt. Aber es ist eben gerade, wenn ich das richtig gelesen habe, Strache hatte ja auch vor in Mailand, dabei zu sein.
Da ist jetzt was dazwischen gegrätscht, ein Enthüllungsvideo, genau.
Genau, also ich finde, da ist ja doch jetzt eine Sichtbarkeit im Raum, eine Kenntlichmachung dieser Politik. Und ich finde schon, dass die Europa tatsächlich wollen, mit diesem Lehrstück ja, sehen, was uns erwarten könnte. Also es ist ja doch ein Blick in die Zukunft.
Ja, aber jemand wie zum Beispiel Viktor Orban, der bleibt noch auf Distanz und erstmal weiter in der EVP. Ich meine, wir haben noch den Konflikt, den das in der EVP ausgelöst hat, vor Augen. Aber das spricht ja derzeit vielleicht doch gegen eine breite Allianz. Auch Polen hat nochmal eine ganz unterschiedliche Gruppierung. Das sind sehr unterschiedlich funktionierende oder strukturierte Gruppierungen. Insofern naja, sollte man der Rechten vielleicht doch nicht so viel Zuspruch zutrauen.
Ist im Moment natürlich schwer einzuschätzen, dass überhaupt so ein Datum gesetzt wird, so kurz vor der Wahl. Ja? Also, und damit ja auch der Versuch, diese Rechte nochmal anders auf die Straße und an die Wahlurnen zu bringen, das ist ja ein deutliches Signal. Und ich finde es eben wirklich außerordentlich bedauerlich, dass wir nicht viel mehr aufstehen und sagen, so, das soll unser Europa sein und wir bilden eine Allianz für Europa.
Mit wir meinen Sie jeden Einzelnen von uns oder eher mit Blick auf die anderen Parteien, dass Sie auch den Eindruck haben, die setzen den Rechten nichts wirkungsvoll entgegen?
Naja, ich bin wirklich gestern nochmal durch meine Straße gegangen, ja, vor der Europawahl. Die SPD mit dem Slogan, die Antwort ist Europa. Okay, was heißt das? CDU, unser Europa schafft Wohlstand. Die Grüne, Europa, die beste Idee, die Europa je hatte. FDP, gestalten wir Europa neu, solange es noch geht. Und die Linke macht Europa sozial. Also ich finde, mehr Nullaussage oder Allgemeinplatz geht doch gar nicht. Ja? Gemessen daran, wie viel massive Gegenkräfte sich versuchen, ja, zusammenzuschließen. Ich gebe Ihnen recht, die starken Zahlen sind im Moment aktuell um Le Pen und in Italien. Auch die AfD ist ja aktuell nicht ganz so stark wie noch vor Monaten. Also das wird natürlich hin und her gehen, aber Salvini ist schon jemand, und das ist ja auch auffällig, welche Länder im Moment dahingehend so sehr stark sind. Österreich wäre es gewesen, Italien wäre es gewesen. Es sind ja auch Länder, die ihre Geschichte nicht geklärt haben. Das fällt innerhalb dieses Europas immer auch sehr auf.
Mhm. Ich würde gerne noch mal zu den Slogans, den Werbeplakaten zurückkommen. Ich denke, ich weiß, was Sie meinen mit diesen Allgemeinplätzen und so, dass Sie sich die Frage stellen, ist da nicht mehr, haben die nicht mehr zu bringen? Aber andererseits ist es ein Wahlplakat, was plakativ ist, wo nicht viel rauf passt. Es gab ja auch diverse TV-Debatten, die Spitzenkandidaten, Franz Timmermans von den Sozialdemokraten und Manfred Weber, Europäische Volkspartei, im TV-Duell, dann die große Runde mit Vestager für die Liberalen, Ska Keller von den Grünen. Ist da etwas hängen geblieben bei Ihnen?
Naja, das ist ja die Frage. Also wenn ich mir überlege, an diesem 26. Mai soll sich der Einzelne entscheiden, an die Wahlurne zu gehen und ja, die Grünen, die CDU, die FDP zu wählen. Ja? Und dann muss ja darin, das muss ja durch irgendwas gefüllt sein. Ja? Also es muss sich doch im Kopf mal irgendwas festhaken und dann sagt eben die SPD, die Antwort ist Europa. Gut, die Antwort ist Europa. Und welche Frage ist gestellt worden? Also das ist so, ja, das ist so, sind so mehrgliedrige Worthülsen, wo ich fürchte, dass wir
vielleicht auch zu verkopft wären, die Rechtspopulisten ja mit Emotionen.
Ja, die AfD Heimat bewahren. Ja, das ist dann, da wird Europa gar nicht angesprochen, logischerweise. Finde ich jetzt auch nun nicht besonders deutlich. Also, aber das ist doch merkwürdig, ja, dass wir wirklich nur uns auf diesen Mini-Nenner einigen können und dabei so viele reale Konflikte und Probleme haben, auch mit Europa. Und warum gehen wir nicht nach vorn? Warum diskutieren wir das nicht aus? Also mir ist das alles so verschlafen gemessen daran, was auf dem Spiel steht.
Ein handfester Skandal, der erschüttert gerade Österreich. Wir haben eingangs schon drüber gesprochen mit Ines Geipel. Korruption und Hinterzimmerpolitik, die jede Menge Klischees bedient. Vizekanzler Strache, der Chef der rechtspopulistischen FPÖ, steht im Mittelpunkt. Und es kam hier gerade die Eilmeldung, dass er zurücktreten wird. Sechan Govedarica ist Korrespondent in Wien. Dort ist jetzt gerade ganz viel Bewegung. Hat Strache seinen Rücktritt denn ausführlicher begründet?
Ja, er ist jetzt erstmal politisch Geschichte, weil er ist nicht nur als Vizekanzler zurückgetreten, sondern auch als FPÖ-Chef. Das ist so erwartet worden. Heinz-Christian Strache hat die Pressekonferenz genutzt, um jetzt mal ein Statement abzugeben zu diesem Video. Wir hatten ja keine Stellungnahme von ihm dazu bislang. Und er hat es ein politisches Attentat genannt, das geheimdienstlich inszeniert war. Gleichzeitig hat er sich aber entschuldigt für seine Äußerungen. Er sprach davon, dass er sich wie ein betrunkener Teenager benommen habe, der eine junge Frau beeindrucken wollte. Er hat sich zum Beispiel dafür auch bei seiner Ehefrau entschuldigt.
Geheimdienstlich geplant, sagten Sie, dass das unterstellt Strache da jetzt erstmal. Gibt es irgendwelche Hinweise dafür, aus welcher Richtung dieses Video kommt, was vor 2 Jahren auf Ibiza gedreht wurde?
Ja, das ist die Frage, die ganz Österreich gerade diskutiert. Vorneweg, wir wissen das einfach nicht. Das Video ist der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel zugespielt worden. Und auch die Kollegen wissen nicht, wer das gedreht hat und mit welchen Motiven. Außerdem steht eben diese Frage im Raum, wenn man dieses so brisante Material gedreht hat, warum lässt man das dann 2 Jahre lang in der Schublade irgendwo liegen und packt es dann eine Woche vor der Europawahl aus? Also das sind Fragen, die werden Österreich sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen.
Beschäftigen wird Österreich dann ja auch die Frage, gibt es jetzt Neuwahlen oder wird Sebastian Kurz, der österreichische Kanzler, die Koalition mit neuem Personal fortsetzen?
Genau, darauf warten jetzt alle. Sebastian Kurz hat für 14 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt, beziehungsweise ein Statement. Und hier überschlagen sich wirklich die Meldungen. Hätten Sie mich noch vor einer halben Stunde gefragt, hätte ich gedacht, dass es ausgemachte Sache sei, dass es Neuwahlen gibt. Jetzt hieß es vor einer guten Viertelstunde aus dem Kanzleramt, nein, alles ist noch offen. Sebastian Kurz führe noch Gespräche und werde dann erst um 14 Uhr sagen können, wie es weitergeht. Also es ist wirklich ein spannender Tag hier in Wien.
Glauben Sie, er selbst kann da unbeschadet rauskommen?
Ja, das wird Beobachtern zufolge so ein bisschen davon abhängig gemacht, wie schnell er reagiert. Und er hat jetzt schnell reagiert und er hat vor allem überhaupt reagiert. Das war schon mal sehr wichtig. Denn hätte er sich Zeit gelassen, dann wäre ja dieses Schlamassel oder dieses Thema, das jetzt an der FPÖ haftet, auch irgendwann auf seine ÖVP übergegangen. Und jetzt hat er noch die Chance, sich ein bisschen als Krisenmanager zu positionieren und Schaden auch von der ÖVP abzuwenden. Denn wir haben in einer Woche EU-Wahl.
Sie haben schon einiges über den Inhalt dieses Videos berichtet. Ganz viele Fragen sind noch offen. Strache hat sich also entschuldigt für sein Benehmen. Er gibt sich ja sehr gern als österreichischer Saubermann. Das Video zeigt jetzt einen komplett anderen Politiker. Was tun sich denn aus Ihrer Sicht eigentlich da neben dieser politischen Staatsaffäre noch für Abgründe auf?
Ja, das Video ist im Prinzip ein Zeugnis für die Gedankenwelt des Spitzenpersonals der FPÖ. Also Heinz-Christian Strache ist da zu sehen, aber auch der jetzige Fraktionsvorsitzende der FPÖ, Johann Gudenus. Und wenn man sich da diese Aussagen anhört und sie sich auf der Zunge zergehen lässt, da ist schon ziemlich heftiges Zeug dabei. Also Heinz-Christian Strache sagt da zum Beispiel, alle Journalisten seien Huren. Also diese Wortwahl zum Beispiel alleine schon. Und das ist auch etwas, was die Österreicher hier so stark beeindruckt hat an diesem Video. Das ist einfach harter Tobak.
Ines Geipel, Sie hatten sich ja eingangs in eine ähnliche Richtung geäußert und ich habe die Formulierung nicht mehr ganz präsent. Sie waren nicht einfach von einem Gebäude der Lügen oder Gesellschaft der Lügen, aber dass doch ganz viel darauf aufgebaut ist.
Naja, das hat natürlich, glaube ich, auch mit Geschichte zu tun. Und ja, ich finde, dass man hier sozusagen eine Welt nach vorn, also diese Fassadenpolitik, ja, bei der man ja immer das Gefühl hat, boah, du kommst nach Wien. Ich erinnere mich, nach meiner Flucht 89 war das ein bisschen eine marode, bisschen schmuddelige, aber sehr charmante Stadt. Und jetzt ist sie in einer Weise pompös und strahlt und hier hat man so, ich finde so dieses da nach vorne und nach hinten war jetzt ganz konkret in diesem Video doch sehr sichtbar. Ich würde noch, vielleicht kann ich das fragen, ist schon was gesagt worden, was mit Gudenus wird oder also wie man mit ihm umgeht? Und weiß man denn irgendetwas von der Russin, die da auf dem Sofa sitzt?
Die Causa Gudenus ist jetzt tatsächlich überstrahlt worden vom Vizekanzler, aber es ist auch da kaum vorstellbar. Also mir fehlt wirklich die Fantasie, wie er sein Amt behalten könnte nach diesem Video. Von der Russin weiß man tatsächlich nichts, außer dass sie tatsächlich ein Lockvogel war, möglicherweise eine Schauspielerin oder ähnliches. Aber da haben wir noch gar keine Spur.
Okay. Sitschan Govidaritsa, haben Sie vielen Dank nach Wien.
Bitte gerne.
Im Studio bei mir ist heute Ines Geipel und Sie haben mir vor der Sendung erzählt, es gab Anfang der Woche ein Ereignis, das Sie einfach nicht loslässt. Es geht da um die erschütternde Geschichte von Opfern des Nationalsozialismus und um den Gynäkologen und Anatomen Hermann Stiever, in der Nazizeit Medizinprofessor in Berlin. Einige Medien haben darüber berichtet, aber ich denke nicht allen Hörerinnen und Hörern ist das so präsent. In der Breite hat das keine Schlagzeilen gemacht. Vielleicht umreißen Sie das nochmal kurz.
Ja, also es ging mir ja auch so, dass ich über ein Stück von Heribert Prantl, also in der Süddeutschen, darauf gestoßen bin, dass am vergangenen Montag, also am 13. Mai, in einem hellen Holzsack auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof hier in Berlin die Gewebeproben von 300 Frauen, die in Plötzensee unter dem Fallbeil hingerichtet wurden, sozusagen in die Erde gelassen wurden. Es gab auch eine Gedenkfeier und wie das so ist, ja, wir haben hier diese großen, lauten Mediengeschichten wie jetzt mit Strache. Und ich habe gemerkt nach diesem Bericht, dass mich das unwahrscheinlich beschäftigt hat. Ich habe versucht, mir das vorzustellen. Dann habe ich ein bisschen im Internet geschaut.
Ich glaube, wir sollten ergänzen, dass genau diese Gewebeproben hat Stiever direkt nach der Hinrichtung genommen. Er hat eine Reihe von Versuchen gemacht. Also es ist eigentlich so einer dieser Fälle, der uns ähnlich schon untergekommen ist, dutzend oder hundertfach, was die Nazizeit angeht. Und ich hatte so den Eindruck, dass der Sie vielleicht nochmal ganz besonders oder anders berührt, weil es auch damit zu tun hat, wie Sie sich persönlich mit deutscher und mit DDR-Geschichte auseinandersetzen.
Ja, also vielleicht soll ich das wirklich ein bisschen erklären. Ich habe dann noch mal geschaut bei ihm. Er schreibt dann tatsächlich in seinen Aufzeichnungen, man lasse die Versuchsobjekte ihren Monatskalender führen und dem Gefängnisarzt mitteilen. Dann verkünde man den Objekten entsprechende Tage vor ihrem Eisprung den Hinrichtungstermin, aber es blieb natürlich nicht bei den Schocknachrichten. Die verkündeten Hinrichtungen wurden auch vollzogen. Und der Stiever hat tatsächlich Angstforschung gemacht. Er wollte vor allen Dingen bei jungen Frauen herausbekommen, dass es sozusagen azyklische Momente, also Sturzblutungen gibt. Und er hat diese Forschung an jungen Frauen, an Widerständlerinnen gemacht. Also er hat sich darum gekümmert, dass nach der Hinrichtung unterm Fallbeil diese Frauen, bin vor allen Dingen so hängen geblieben an Cato Bontjes van Beek. Ich war vor Wochen in Fischerhude.
Eine Widerstandskämpferin.
Man kann in Fischerhude dort ihre Bilder sehen. Sie hat unglaublich schöne Porträts gemalt, sehr, sehr eindrückliche Gesichter. Und sie stirbt in Plötzensee. Diese Widerstandsgruppe fliegt auf. Sie war gar nicht politisch, sie war nicht Kommunistin, aber sie stirbt in Plötzensee mit 23 Jahren. Und dieser Arzt hat nichts Besseres zu tun, als sich darum zu kümmern, dass diese Frauen praktisch innerhalb von Minuten von ihm seziert werden können. Und was mich natürlich auch beschäftigt hat, deswegen die Geschichte ist ein bisschen komplex, dass jetzt die Enkel fast 80 Jahre danach diese Gewebeproben im Grunde zurückgegeben haben oder praktisch aus dem Nachlass freigegeben haben. Und dass ich dann so einen kleinen Filmausschnitt im Internet gesehen habe, dass eine Tochter einer dieser Widerständlerinnen dann sagt, ich bin so froh, dass es jetzt diesen Ort auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof gibt, weil ich musste ja immer nach Plötzensee auf die Hinrichtungsstelle. Jetzt hat meine Mutter einen Ort und ich einen Ort auch zu trauern. Was mich auch beschäftigt hat bei dem Bericht von Herrn Prantl ist, dass so keine Sekunde gefragt wird, Stiever hat immerhin von 45 bis 52, also in dieser Terrorzeit dann auch der jungen DDR, weiter an der Charité gearbeitet. Was hat er eigentlich gemacht? Also, dass wir nach so langer Zeit immer noch auch die Fragen unterlassen im Hinblick auf das Folgesystem. Also, ich finde, das ist eine unwahrscheinlich komplexe Geschichte, die einerseits eben über diese Bestialität des Nationalsozialismus erzählt, weil es ja natürlich auch vor allen Dingen um
die Demütigung, ja, der Opfer nochmal geht im Danach, aber eben auch eine Folgegeschichte.
Eine Folgegeschichte, ja, es zeigt vielleicht auch, dass Geschichte nie zu Ende erzählt ist oder sie sich immer fortschreibt. Das ist ja auch ein Gedanke, der in ihren Büchern spürbar ist. In dieser Woche ein Beispiel dafür ist vielleicht die Firma Balsen, wo die Unternehmenserbin sich für Äußerungen über Zwangsarbeiter entschuldigen musste, weil sie gesagt hat, ja, die wurden von unserer Firma damals so bezahlt wie Deutsche und auch gut behandelt.
Ja, das war natürlich sehr auffällig. Die Frau ist jung, aber ich finde schon wichtig, dass wir dieses Maß im Hinblick auf Geschichte nicht ganz verrutschen lassen und dass auch klar ist, dass jemand, der so in Verantwortung ist, auch an der Stelle die richtigen Sätze findet und nicht nur die Sätze findet, sondern sich auch dazu tatsächlich verantwortlich verhält. Also wir spüren ja, dass Gesellschaft auch rutscht, dass bestimmte Tabus sich auflösen, Verständigungen, die wir getroffen haben, vor 10, 20 Jahren gar nicht so selbstverständlich Tabus bleiben. Und insofern war eben auch dieser Moment, dass Enkel aus so einer Familie wie dem Stieve sich verantwortlich fühlen und das versuchen, so sie können, zu korrigieren, so grauenvoll Großvater unterwegs gewesen ist, das fand ich, hatte auch ein bisschen was Hoffnungsvolles.
Ja. Sie wären selber gerne hingegangen zu der Gedenkfeier und der Bestattung dieser mikroskopischen Präparate quasi. Warum wollten Sie dabei sein?
Ja, ich wollte einfach diesem Akt, also es ist ja sehr mehrschrittig und dass man jetzt praktisch für diese Frauen, diese geköpften Frauen, einen Ort gefunden hat und ja, auch Angehörige, wenn man sich überlegt, über wie viele Dezennien, Jahrzehnte hin, gerade der Widerstand in Deutschland gegen den Nationalsozialismus, der ja so auch für uns heute beschämt behandelt wurde, ja, also dass das doch ein Stück weit jedenfalls korrigiert werden könnte und dass Angehörige, ich wollte einfach dabei sein, also Angehörigen das Signal geben, es gibt Menschen, die das schon wahrnehmen und die das sehen und die es richtig finden, dass es jetzt diesen Ort gibt. Ich hatte aber eine Lesung, ich konnte nicht, aber ich werde den Ort natürlich aufsuchen.
Umkämpfte Zone, mein Bruder, der Osten und der Hass. So heißt das aktuelle Buch von Ines Geipel. Sie verbinden darin Zeitgeschichte und Familiengeschichte. Ihr Vater, Stasi-Agent, der Großvater, hat Karriere bei der Waffen-SS gemacht. Aus diesem Buch lesen Sie heute Abend. Und Sie haben es, glaube ich, mal die Abwehr von Aufarbeitung genannt, gegen die Sie da auch anschreiben. Wie wichtig ist Ihnen dabei der direkte Kontakt mit dem Publikum eigentlich, den Sie da ja heute Abend haben werden?
Naja, das ist ja im Grunde der Sinn des Ganzen. Ja? Also Bücher schreibe ich ja nicht, weil ich am Tag nichts weiter zu tun habe, sondern weil ich mich schon auch als politische Schriftstellerin verstehe. Und wir sind im Superwahljahr des Ostens. Es geht um viel. Und das Buch hat versucht, im Grunde den Osten nochmal auf die lange Zeitschiene zu legen und nochmal tatsächlich zu sagen, es gibt wie diese Doppeldiktatur, die angeschaut werden sollte, auch in den Familiengeschichten, damit wir eben im Herbst nicht diesen Rechtsruck haben, der jetzt so sehr im Raum steht und vor dem alle ein bisschen nervös in den Osten blinzeln und sagen, oh, was kommt da auf uns zu? Die Stimmung ist entzündlich, das merke ich auch in den Veranstaltungen. Es ist jetzt regelmäßig so, dass die AfD gut vertreten ist. Aber es gibt auch eine erstaunlich, ich komme gerade aus Hamburg, ich war die Woche in Perleberg, es gibt ein wunderbares Publikum, das sehr dagegen hält und bei dieser ganzen Angst- und Stimmungsmache sehr konkret nachfragt. Und ich glaube, das ist die beste Strategie, immer zu sagen, ja, was kann denn heute nicht mehr öffentlich gesagt werden? Welche Situation meint das wirklich? Und ich staune, dass der Osten ist nach wie vor sehr suchend, aber ich habe den Eindruck, auch ein ganzes Stück wacher.
Ihr Buch ist ja auch sehr persönlich. Ich stelle mir vor, entsprechend persönlich sind womöglich auch die Fragen, denen Sie sich dort stellen müssen. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Ist das möglich? Und welche Grenzen ziehen Sie für sich?
Ja, so persönlich ist das. Also die Familiengeschichte steht ein bisschen exemplarisch. Und man kann jetzt sagen, ja, das geht ja ein bisschen heftig zu in der Familie. Aber
ich sage immer, der Druck auf der Diktatur galt ja für alle. Ja, der war sozusagen, der lag auf jeder Familie. Insofern kommen die Fragen gar nicht so persönlich. Wir haben sehr viel Politisches zu verhandeln. Und ja, ich glaube, diese Abwehr auch von tatsächlicher politischer Verantwortung im Osten, das ist unser Thema. Und da nützen uns Entlastungsstrategien, wie alles Elend beginnt ab 1990 oder so, ja, nützen uns da herzlich wenig. Es hat ruppige Prozesse gegeben ab 90, aber ich glaube, es geht auch nochmal darum, uns die Erfahrungswucht und auch ja, die Demütigung vor 89 ein Stück weit vor Augen zu halten. Es geht um ein großes politisches Trauma und das hält uns immer noch fest. Das hält uns im Bann und da gilt möglichst keine Angstmache, sondern viel Gespräch.
Über das Publikum haben Sie gesagt, es kommt immer mehr AfD-Anhängerschaft, andererseits aber auch ein Publikum, was dagegen hält. Ist es sonst eigentlich sehr gemischt, Ost-West-Erfahrung?
Naja, klar. Also der Osten ist ja natürlich mittlerweile auch gemischt. Es sind ja viele Westler in den Osten gegangen und ich finde es immer unglaublich interessant, wie in Perleberg zu erleben, wie eine Diskussion doch gar nicht mehr eine Ostdiskussion ist. Kann ja gar nicht. Ja? Wer soll der Bio-Ostler denn heute sein? Also das heißt, diese Abwehr, die wir fahren, die fällt doch in sich zusammen. Es geht um die Frage, wie kommen wir in ein deutsch-deutsches Gespräch? Und es geht um die Frage, wie Ost und West in Verantwortung kommen. Und insofern, das ziehe ich jetzt bis ja, nach den Wahlen, also bis in den Dezember durch und fahre von Ort zu Ort und freue mich auf jede Veranstaltung.
Ines Geipel, heute Abend bei der langen Buchnacht in Berlin, nicht vor dem Fernseher, bei der Sportschau, das haben wir eingangs schon geklärt. Und in der vergangenen Stunde hier bei Studio 9. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
Ich danke auch sehr, Frau Rossius.